Hallo, nicht erschrecken. Ich bin's nur. Und zwar, um mit euch über den Microsoft Showcase zu sprechen. Denn alles hat ja so seine guten und seine schlechten Seiten. Und obwohl gerade so viel Spannendes bei Microsoft geköchelt wird, sieht es hinter den Kulissen teilweise gar nicht mal so gut aus. Meine beiden Gäste heute haben zum Glück natürlich nur gute Seiten. Herzlich willkommen zum einen mal an den Zahlen- und Datenfan Graf Zahl Michael Graf. Hallo.
Ahoi.
Und herzlich willkommen an den zwar gelernten Bankkaufmann, aber das ist noch viel wichtiger, Chefredakteur aus Leidenschaft, Heiko Kling. Hallo.
Hallo, Geraldine.
Man sagt ja so, weil es Leidenschaft, ne?
Ja, ist auch egal. Richtig.
Ach Gott, oje. Seit wann machen wir denn solche Witze hier?
Ich dachte, ich setze gleich das Niveau jetzt für Microsoft.
Ja. Das stimmt. Man muss sagen, kurz vorab, du, Micha, hast neulich erst einen 3-Stunden-Talk gemacht. Niemand hat damit gerechnet. Du hast gesagt, ich höre schon von Holger aus der Regie, der muss es nicht schneiden. Du wolltest eigentlich nur mal über die Situation bei Microsoft sprechen,
ja,
mit unserem Industrieexperten Human Nagafi. Und es sind 3 Stunden geworden.
Ja.
Und trotzdem haben wir noch Redebedarf heute.
Ja, weil jetzt ja natürlich die spannende Frage ist, Microsoft hat so schlechte Nachrichten in letzter Zeit hervorgebracht. Sie haben tausende Menschen entlassen, die Gaming-Sparte steht unter Druck, der Xbox Game Pass hat seine Ziele im letzten Jahr nicht erfüllt, wie man hört. Sie haben Studios geschlossen, darunter auch geliebte Studios wie Arcane Austin, nicht unbedingt geliebt für Redfall, aber geliebt für Prey. Das auf jeden Fall. Ich hätte gerne eine neue Immersive Sim von denen gesehen, die sie ja anscheinend auch hätten machen wollen, wenn man so von den Gerüchten von hinter den Kulissen glauben möchte. Sie haben Tango Gameworks zugemacht, die Entwickler von Ghostwire Tokyo, aber auch von, na, wie hieß es, Hi-Fi Rush, ne, einem der Überraschungshits letztes Jahr, das sehr geliebt wurde. Also eine große Konsolidierung, die da stattgefunden hat hinter den Kulissen. Und nee, es hat sich so ein bisschen, also es hat sich schon so angefühlt, als hätte Microsoft jetzt auch nach dieser sehr teuren Übernahme von Activision ein bisschen den Faden verloren. Oder sie wären zumindest nicht da, wo sie gerne hingekommen wären. Und dieses Showcase ist jetzt halt eine der ersten Gelegenheiten, um zu sehen, wie geht's jetzt für die weiter? Wo wollen die eigentlich wirklich hin?
Ja, ob sie die Gelegenheit genutzt haben, ist gar nicht mal so eine leichte Frage. Außer ihr beantwortet jetzt in einem Satz, dann machen wir die restliche Stunde noch was anderes. Aber Heiko, wie war dein allgemeiner Eindruck vom Showcase?
Er war interessant. Ich glaube, das fasst es in einem Wort ganz gut zusammen. Also zum einen hatte Microsoft das große Glück, halt den Showcase nach dem Summer Game Festival zu haben. Sprich, die Latte, über die sie springen mussten, ja, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, die war jetzt nicht allzu hoch. Zum anderen war es insofern ein interessanter Showcase, um so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Nämlich, was haben sie getan, was haben sie nicht getan? Und das Offensichtliche ist ja, Phil Spencer war Teil im Showcase. Also der Showcase war einmal ja live on tape. Mhm. Es war keine Live-Show, obwohl sie Live-Publikum vor Ort gehabt hätten. Aber die saßen dann offensichtlich da nur in einem Saal und haben das Video vorgespielt bekommen. Und also das war schon sehr auf Nummer sicher getrimmt. Ja, also bloß keine Überraschungen. Und das andere war natürlich, was sie nicht thematisiert haben. Denn sie haben jetzt im Grunde genommen die Flucht nach vorne angetreten, und zwar ein Spiel nach dem anderen. Ne? Ein Signal nach dem anderen. Hey, uns geht's gut, guck mal, was wir für alles für tolle Spiele haben. Und die anderen Themen haben sie halt komplett ausgeklammert. Ja? Kein Wort zur Konsolidierung, kein Wort zur Multiplattform-Strategie. Auch das war eine Sache, dass selbst bei den Titeln, wo jetzt schon Multiplattform sind, nämlich Sea of Thieves zum Beispiel, wo sie ja die 13. Season angekündigt haben, stand nur PC und Game Pass und Xbox drin, aber nicht PlayStation, obwohl es da ja auch schon erscheint. Also es waren sehr viele kleine, subtile Signale und ja, also da lohnt es sich auf jeden Fall noch mal im Detail zu sezieren.
Ja, unbedingt. Und ich meine, die meisten Spiele, die spannend waren bei diesem Showcase, bekommen hier noch mal in irgendeiner Form einen eigenen Talk oder einen eigenen Slot. Aber wir wollen uns das ja vor allem mal so ein bisschen aus der Warte angucken, dass wir wissen, dass es eigentlich kriselt im Hintergrund und was da so die Strategie dahinter ist. Wie war unter dem Gesichtspunkt dein Eindruck, Micha?
Naja, ich glaube, das Allerwichtigste, was ja auch direkt den Anfang des Showcases und noch das Ende mit einer halben Stunde extra markiert hat, ist, was machen sie mit Call of Duty? Weil auch da, wenn man den Berichten glauben darf, gab es ganz schön Streit hinter den Kulissen von Microsoft, ob Call of Duty im Game Pass sein darf oder nicht. Mhm. Weil sie auf der einen Seite gesagt haben, oh mein Gott, wir müssen die Game Pass-Ziele irgendwie erfüllen, wir müssen da irgendwie für Abo und für neue Leute sorgen, die in diesen Game Pass reinkommen. Auf der anderen Seite gab es wohl Leute bei Microsoft, die gesagt haben, ja, aber wir brauchen auch Geld. Also wir müssen Spiele verkaufen, wir müssen Call of Duty verkaufen, wir können das nicht in den Game Pass nehmen. So eine erfolgreiche Serie muss eigentlich bei uns die Kassen füllen und nicht nur ein Bestandteil sein in einem Abo. Und durchgesetzt haben sich letztlich die Game Pass-Befürworter. Und das zeigt, dass sie ihre Strategie, dieses Abo hochzuhalten, nicht aufgeben. Also das ist nach wie vor der Kern ihres Angebots und das, wo es hingehen soll für sie. Aber ich glaube, das war nicht selbstverständlich.
Vermutlich nicht. Also ich glaube schon, dass es viele Microsoft-interne Diskussionen gibt. Was bei mir hängen geblieben ist, ein Eindruck, der sich im Zuge des Showcases immer mehr verfestigt hat und der tatsächlich dann auch finalisiert und abgerundet wurde durch das allerletzte Announcement von Sarah Bond. Im Übrigen, hier sind irgendwie 3 neue Konsolen.
Ja.
So, und das war... Moment mal, das ist doch Apple.
Ja, stimmt, ja, also erst so ein bisschen, ja.
Also, das ist, dass sie tatsächlich weniger von einer, hey, das ist unsere Konsole, dafür erscheinen folgende Spiele, davon sind sie weg, und zwar komplett, sondern hin, wir haben ein Entertainment-Angebot, wo und wie ihr das konsumiert, ist relativ egal, wir hätten das schon gern auf unseren Plattformen, dafür haben wir aber ein breitestmögliches Angebot, ja, von Budget bis Luxusgerät in den unterschiedlichsten Ausführungen, und allein, dass sie jetzt, glaube ich, 5 oder 6 unterschiedliche Konsolen an haben, das ist so, ich muss so an meinen Apple TV denken, wo ich erstmal überlegen muss, okay, welches nehme ich jetzt, oder beim neuen iPhone so, ne? Und wie läuft denn das Spiel jetzt eigentlich darauf? Oder wo läuft denn das? Das wird echt spannend. Und hin zu diesem Entertainment-Dienstleister-Gedanken, da passt eigentlich auch das mit Call of Duty ganz gut rein. Auch das wieder so ein subtiler Zwischenton von Phil Spencer, der ja sehr eindeutig gesagt hat, ihr spielt überall. Ja, wir dürfen alle miteinander spielen. Wir sind nicht so restriktiv wie die anderen.
Mhm, ja, klar.
Aber es gibt's im Game Pass.
Ja, ich finde ihre komplette Konsolenplattformstrategie inzwischen wahnsinnig unintuitiv, möchte ich mal sagen. Nicht nur, weil es so viele Modelle sind inzwischen, wo du gucken musst, okay, es gibt jetzt die Xbox in schwarz mit 2 Terabyte und es gibt einen in weiß mit 1 Terabyte, dafür kann die aber 4K, wie die andere auch.
Aber dafür hat sie kein Laufwerk?
Dafür hat sie kein Laufwerk mehr, genau. Und jetzt gibt es aber auch noch eine andere Xbox Series S, auch mit 1 Terabyte. Und dann die kann aber nicht 4K, aber dafür 120 FPS, aber auch nicht immer.
Da muss ich aber sagen, das finde ich immer noch übersichtlicher als das PlayStation-System.
Ja, na, was? Also, ich sag mal, bei PlayStation sagen sie wenigstens, es gibt die PS5 mit und ohne Laufwerk.
Und dann gibt sie noch mal mit und ohne Streifen.
Ja, okay, das mit den Streifen, okay. Aber das Ding, was ihre Konsolenstrategie angeht, ist ja zum Beispiel, dass sie die Series S so mitschleppen, so ein bisschen. Es war ja schon öfter die Diskussion bei verschiedenen Spielen, dass laut Microsoft-Statuten Spiele, die halt für die Konsolen erscheinen sollen, auch auf der Xbox Series S laufen müssen. Und da hat sich ja unter anderem Larian letztes Jahr beklagt, dass sie Baldur's Gate 3 da nicht flüssig zum Laufen kriegen. Nicht mit den Anforderungen, die Microsoft hat. Jetzt haben wir gerade gesehen, Black Myth Wukong wird sich verspäten für die Xbox. Einen offiziellen Grund haben sie noch nicht genannt, aber auch da ist die Spekulation, ja, dann müssen sie es halt für die Series S irgendwie runtertunen und sie kriegen es noch nicht so richtig hin wahrscheinlich. Also an sich natürlich toll, auch eine kleine Konsole zu haben für Leute, die weniger Geld haben, die halt sagen, nee, es ist mir nicht wichtig, das in 4K spielen zu können oder sowas. Aber es erschwert halt anderen zumindest, die Spiele für ihre Plattform umzusetzen.
Dafür hatten sie eine Menge Spiele.
Gut, auch wieder wahr.
Das ja, stimmt.
Ich nehme alles zurück. Alles richtig gemacht.
Alles Phil. Gut, wir kommen da mal neu rein.
Ja. Ja, aber das ist ja so ein bisschen die offensichtliche Strategie, nämlich diese Flucht nach vorn. Ne? Lass uns nicht über die Vergangenheit reden, guck mal Spiele. Ja? Lass uns nicht über Skandale reden, Spiele.
Ja, ja.
So, ne? Ist doch egal, wie viele Studios wir geschlossen haben, guck mal Spiele.
Ja. Und, ja, total.
Und ich muss schon sagen, auf Social Media hat das funktioniert. In einer, also zumindest meine Bubble ist der tendenziell eher kritisch. Und da war schon sehr unisono Begeisterung über diesen Showcase und relativ viel, was nicht mal eine Kritik ist, weil das ist ja eigentlich das Schöne, dass man sich ja vor allem, wir begeistern uns ja vor allem über Spiele. Und die standen halt klar im Fokus. Und die standen auch im Fokus der Diskussion, die geführt wurden.
Ja.
Ich habe keine einzige Diskussion auf Social Media zu Studioschließungen mehr gesehen.
Ja.
Oder dass mit keinem Wort irgendwie ein Arcane oder ne, oder zumindest mal vergangene Leistungen von Studios, die vielleicht nicht mehr existieren, auch gewürdigt wurden oder so. Hätte man ja alles machen können, auch
ja,
auf eine charmante Art und Weise oder wie auch immer. Das ist alles nicht passiert. Und es wurde nur über Spiele gesprochen. Auch im Positiven wie im Negativen, ne? Aber der ganze Business-Kram war eigentlich egal. Was man ja auch durchaus als positives Zeichen werten kann, so, hey, lass uns endlich mal wieder über Spiele reden.
Ja, also ich würde sagen, das ist das, was ein Showcase ja leisten soll.
Genau.
Es ist einfach eine Trailerparade und zwar eine gute. Also, das muss man auch sagen, im Vergleich zum Summer Game Fest, was halt, also über weite Strecken jetzt vielleicht eher nicht so gut. Toll spannend war das halt eine richtig gute Trailershow und dann aber auch inklusive mal ein bisschen Gameplay am Stück. South of Midnight,
ja,
was ein dieses Southern Gothic Action Adventure, was einen sehr eigenwilligen Animationsstil hat. Ich dachte erst, mein Stream ruckelt, aber so sieht's aus, ja, so ist es nun mal animiert. Und das einfach mal am Stück zu zeigen und wirken zu lassen, das ist ja genau das, was wir vermissen bei solchen Trailershows wie der von Geoff Keighley, wo halt einfach ein Ding nach dem anderen durchgewürgt wird.
Also der ungefähr. Geoff Keighley verlangt ja auch Geld dafür.
Ja.
So, und dann kannst du halt nicht mehr, oder offensichtlich scheint er keine Regularien zu haben. Ich bin relativ sicher, weil das hat sich schon durchgezogen. Also, das war ein kohärenter Stil bei den Trailern. Und ich bin relativ sicher, dass es seitens Microsoft Vorgaben gab, was ein Trailer braucht, um in die Show aufgenommen zu werden.
Ja, aber es hätte trotzdem mehr Gameplay sein können. Also ich finde, ich hätte mir trotzdem zum Beispiel bei einem Diablo 4 Vessel of Hatred, ja, bei dem Add-on, einfach mal, wie es früher auf der BlizzCon war, Gameplay gewünscht. Und vielleicht auch Leute, die auf die Bühne kommen und mir erklären, was ich da sehe. Also bei Vessel of Hatred gab es ja diesen coolen Blizzard-Render-Film einfach, der das nächste Story-Kapitel enthüllt. Aber es sind ja jetzt dann auch schon mehr Infos darüber bekannt. Man weiß schon, was die neue Klasse sein wird. So ein geistergeborener Dschungelkrieger. Ne? Man weiß, was der neue Schauplatz ist. Natürlich dieses Dschungelgebiet. Man weiß, dass es einen neuen Koop-Dungeon-Typ fürs Endgame wohl geben wird. Plus, was sie fürs Hauptspiel planen. Sind irgendwie neue Paragon-Tafeln, neue Fähigkeiten für alle Klassen. Also die Klassen werden ausgebaut. Daraus könnte man schließen, es wird wahrscheinlich auch einen neuen Maximallevel geben und so weiter und so fort. Also alles, es sind Infos da, sie sind auf der Website von Diablo 4, sie stehen in Pressemitteilungen. Warum sagt mir das keiner auf diesem Xbox-Showcase? Ja. Das hat mir ein bisschen gefehlt dann.
Ich muss aber auch sagen, ich bin komplett bei euch, dass so in Sachen Vielfalt, also alleine schon aufgrund dessen, was mittlerweile alles zu Microsoft gehört, diese Microsoft-Showcases bei allen, ich sag mal, Geoff Keighley-Veranstaltungen, wie man sie nennen kann, für mich immer die größte Hoffnung sind. Also die sind für mich mittlerweile, jetzt auch seit die E3 eben sich so gewandelt hat, für mich immer der größte Hoffnungsträger. Also ich habe immer gar nicht mehr so viel große Hoffnung, offensichtlich leider zu Recht, in diese gesammelten Showcases wie jetzt das Summer Game Fest, weil man sich denkt, gut, das können im Grunde nur die etwas kleineren Fische sein, was grundsätzlich erstmal nicht schlimm ist. Ich meine, AA ist gerade ultra heiß wieder das Thema, aber es kommen oft die sehr, sehr kleinen Fische dann doch bei dieser Gesamtshow von Geoff Keighley und dann ist der Microsoft Showcase halt, keine Ahnung, Microsoft, Bethesda im besten Falle noch, Activision mittlerweile und die ballern einfach eins nach dem anderen raus. Also das ist immer meine größte Hoffnung. Im Vergleich wiederum auch zur State of Play, weil wir ja schon den Vergleich angesprochen haben. Wenn Microsoft, wie ihr sagt, dafür steht, möglichst viele Spiele rauszuhauen und möglichst viel Vielfalt zu zeigen, steht Sony ja eher dafür, ab und zu mal ein richtiges Brett rauszubringen. Und das hat man vielleicht auch bei der State of Play gemerkt, oder?
Ne, ich würde sagen, man hat es ein bisschen vermisst bei der State of Play.
Da war halt auch kein Brett dabei. Ja.
Genau,
es ist halt noch nicht so weit.
Es war quasi brettlos.
Brettlosigkeit.
Ja,
die letzte State of Play war sehr Virtual Reality fokussiert, was okay ist, aber es ist halt dann auch trotzdem auf der PlayStation eher eine Nische. Plus halt God of War Ragnarok für PC. Gerne, ja, finde ich gut, ist super.
Astrobot auch super, freue mich sehr drauf.
Astrobot, schönes Spiel, schönes kleines Spiel, aber wo ist halt das neue Horizon, wo ist das neue God of War, ne? Wo sind die neuen großen, was macht denn eigentlich Naughty Dog gerade und sowas, ne?
Also nichts, was die Fantasie der Aktionäre beflügelt.
Ja. Ja, so ungefähr. Ja, das will Microsoft halt einfach, ne? Sie wollen halt einfach, und das, da haben sie ja inzwischen auch die Power mit all den Studios, die sie übernommen haben oder auch unter dem eigenen Dach haben, sie haben die Power halt einfach so eine Kanonade abzufeuern.
Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, dass es jetzt natürlich bei Microsoft auch so ein bisschen eine Ketchup-Flasche ist, ne?
Ja, natürlich.
Also im letzten Jahr haben sie schon geschüttelt und dieses Jahr dadurch, dass es jetzt auch so viel verschoben hat oder verzögert hat, ne, kommt der Kram jetzt halt erst alles auf einmal. Ne?
Es hängt ja auch noch alter Ketchup in der Flasche, den wir gar nicht mehr gesehen haben, wie Clockwork Revolution, das neue Spiel von den Exile. Ich weiß, ich überdehne das Bild mit diesem Ketchup gerade, aber das war das Spiel, was mir am meisten gefehlt hat, weil ich gehofft habe, man sieht halt mal mehr Gameplay von diesem Steampunk Bioshock, was ja super interessant ausgesehen hat, aber gar nicht. Stattdessen machen sie halt neuen Ketchup in die Flasche und schütteln den. Oh mein Gott. Okay, vergessen wir diese Ketchup-Sache. Aber
sollen wir nochmal neu reinkommen?
Ja, genau. Mach nochmal dein Intro schnell.
Ja, ja. Hallo, nicht erschrecken.
Stattdessen, was sie machen, und wie gesagt, sie haben halt diese ganzen Studios, ist, dass sie wieder in Erinnerung rufen, wen sie dann eigentlich noch alles im Portfolio haben. Zum Beispiel id Software. Hm. Mein Gott, id Software existiert noch und macht ein neues Doom.
War in so meiner streng wissenschaftlichen Redaktionsumfrage tatsächlich auch im Büro der eindeutige Gewinner.
Also, ja, ja.
Also alle so, oh, Doom. Ja. Das war ungefähr die Analyse.
Ich saß davor und hab so gesagt, oh toll, Doom in so einem Sci-Fi-Mittelalter als Prequel ist ja genau nicht das Doom, das alle immer wollten. Und dann rede ich heute Morgen mit unserem Kollegen Paul aus dem Videoteam, der auch gerade ein eigenes Video dazu macht. Und er hat mir in nur 3 Sätzen quasi erklärt und dann noch 5 Links geschickt, warum das awesome ist. Und dass man tatsächlich in diesem Gameplay-Trailer, den man gesehen hat, schon ableiten kann, dass es ein ganz anderes Doom wird. Also ein ganz anderes Gameplay, weil du ja mit diesem Schild kämpfst und viel Nahkampf hast in diesem Setting. Und dann kannst du den Schild auch werfen, so Captain America-mäßig, und dabei weiterschießen. Und dann fliegt er zu dir zurück und du kannst ihn auch so auf den Boden hauen, dass alle umfallen und staggern und Stunlock und sowas.
Ja, also, aber vor allem, und das ist das, was mich tatsächlich fasziniert hat, als jemand, der es jetzt auch mit Doom Eternal probiert hat, Nahkampf ohne Unterbrechungen. Denn, weiß ich, es gab hier keine, wie hießen diese Dingsbums-Kills, diese brutalen Kills. Du musstest ja im Grunde genommen in Doom Eternal, hattest du ja immer dann diese End-Moves, diese Fatalities, die du quasi machen musst.
Ja, genau.
Und die gibt's hier nicht mehr. Also, sondern, und dadurch. Und ich fand die immer, dass sie komplett das Gameplay unterbrochen haben. So dieses flüssige Spielen. Und wenn du dir hier den Trailer ganz genau anschaust, da ist da wird nichts unterbrochen. Da holt sich nichts aus dem Tempo, aus dem Rhythmus raus. Und das war das, was bei mir so hängen geblieben ist bei dem. Und Drachen fliegen.
Ein Mecha-Drachen kann man fliegen. Und man hat einen Mech, so ein Mech-Suit, mit dem man kämpfen kann. Also, wie gesagt, genau das Doom, was wir nie haben wollten. Aber es sieht mega gut aus. Und das ist halt auch so ein Ding. Wer hätte denn, also ich hätte nicht. Klar, es war halt vorher schon geleakt und es gab Gerüchte, dass es kommt. Aber davor, ja, ihr kriegt jetzt das neue id-Software-Spiel. Hätte ich auch so gesagt, ja, was machen die denn überhaupt noch? Machen die mal wieder eine neue Marke? Quake 6 wurde mal angeteasert, aber das ist scheinbar bei Machine Games in Entwicklung, wenn überhaupt.
Ja. Rage 3 wäre ein Killer gewesen.
Oh, Rage 3. Also ich glaube, Rage werden wir so schnell nicht mehr sehen. Aber hier so richtig cooles, flüssiges Doom-Nahkampf-Mittelalter-Schild-aufs-Maul-Drachen-Gameplay. Nicht schlecht.
So hat Pauli das erklärt?
Das wäre das Genre, das ich jetzt so drüber hängen würde.
Er kann einfach Sachen erklären, das kann ich bestätigen. Ich bin neuerdings seine Sitznachbarin im Büro und ich kann bestätigen, dass er so und extrem erfolgreich Dinge erklärt. Mhm. Ich habe gehört, auch basierend auf deiner extrem wissenschaftlichen Auswertung der Redaktionsumfrage, dass ein weiteres Highlight für euch Perfect Dark war, was eigentlich eine steinalte Marke ist, wenn man so sagen kann, mit Mittelstein. Mittelweicher Stein, ein frischer Stein, moosbedeckter, frischer
Metaphern Stein. Heute, oder? Ja. Die haben wir drauf.
Also, ist schon alt.
Danke, alt.
Kann man sagen.
Relativ
schon,
alt.
Schon ziemlich alt. Ja, es wird ja ein Reboot jetzt, das neue Perfect Dark. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es sehen, aber auch nur, weil ich erwartet hätte, dass Microsoft sich das noch ein bisschen aufhebt für eine andere Gelegenheit, denn das ist tatsächlich auch eine Art kleines Schicksalsspiel für Microsoft selbst, weil sie extra für das Ding ein Studio gegründet haben. Die haben The Initiative aufgemacht, geleitet vom ehemaligen Studioleiter von Crystal Dynamics, die jetzt witzigerweise auch bei der Entwicklung helfen von Perfect Dark. Also die haben sich ihren Studioleiter sozusagen wieder, der hat die wieder zurückgeholt und gesagt, komm, helft uns mal. Weil es da halt auch Berichten zufolge große Probleme gab in der Entwicklung. 2018 wurde dieses Studio gegründet. Seitdem sitzen sie da dran, das sind jetzt 6 Jahre an einem Reboot von einer Serie, die heute vielleicht gar nicht mehr so viele Leute kennen. Und noch dazu ist es ein Stealth-Game in so einer futuristischen Welt. Also ganz klare Deus Ex-Vibes, wo wir wahrscheinlich keinen neuen Teil mehr kriegen werden, jetzt wo es Embracer gehört und sie keinen Bock mehr darauf haben.
Und Bloodlines ist ja dann auch noch versaubeutelt, aber das ist ein anderes Thema.
Das heißt, ein Spiel, was eigentlich einen Haufen Geld sie wahrscheinlich kostet, mit einem neuen Studio, was lange schon in der Entwicklung ist und was so klingt, als wäre es am modernen Spielemarkt vorbei entwickelt, weil es halt so...
Sondern nur für uns.
Ja, genau, Spiel für mich. Yes, dankeschön. Also ich habe tatsächlich Bock auf so ein richtig gutes, modernes Deus Ex in der Ego-Perspektive. Ja, ist auch mit so ein bisschen Parkour und Wallruns und sowas, Klettern und Sachen, ne, schleichen, die richtigen Wege zum Ziel finden. Oh, wie geil. Ne? Ich habe mich richtig gefreut, das zu sehen. Ich sehe nicht ganz, wie es das Quadruple-A-Spiel ist, das Microsoft auch mal uns versprochen hat, weil sie ja sagten, wir haben dieses Studio aufgemacht mit irgendwie, weiß ich nicht, 300 Leuten, um ein Vierfach-A-Spiel zu entwickeln, die neue Dimension von AAA, ja, also noch mehr als das.
Also wird es mindestens nicht so gut wie Skull and Bones,
hoffentlich. Ja, mindestens. Mein Gott. Also ja, das ist das nächste Skull and Bones sozusagen. Das ist vielleicht sehr mal gut. Wirklich Quadruple-A. Aber das war für mich ein tatsächliches Highlight, weil ich mir denke, das geht in eine Richtung, die zumindest ich sehr gerne mag, als Deus Ex-Fan.
Das ist doch schön. Ich lese gerade teilweise, ich lese nur nebenbei den Chat. Es ist, ich liebe es immer wieder live zu moderieren, weil dann im Chat manchmal so Sachen stehen wie das, was Geraldine sagt. Das freut mich dann immer. ich schwöre, ich habe dir zugehört. wo mich eure Meinung sehr, sehr interessiert, weil ich nenne es mal Highlight im weitesten Sinne, nicht unbedingt in Sachen Qualität, weil ich glaube, dass es polarisieren wird. Wir werden auch noch mal im Detail darüber sprechen, aber Highlight im Sinne von einfach Größe der Marke, Dragon Age.
Dragon Age, oha. Also erstmal ist es bemerkenswert, dass es zwei ja nicht Microsoft-Gast-Studios oder Publisher gab, die da ihre Spiele präsentiert haben, nämlich EA mit Dragon Age und Konami mit Metal Gear Delta Snake Eater, nicht Metal Gear 3, das Remake von Metal Gear 3, das heißt Metal Gear Delta, muss ich mir erstmal.
Ubisoft ja auch.
Metal Gear Solid Delta. Ubisoft mit Assassin's Creed. Ja, ja, stimmt, die waren auch da. Ja, Assassin's Creed geht immer so rein und raus, das ist einfach. Genau, aber so, das quasi Konami und und eigentlich Ubisoft auch tatsächlich jeweils sehr auch hier wieder schicksalsträchtige Spiele von sich gezeigt haben. Bei Dragon Age ja eines, das Wohl und Wehe von BioWare entscheidet, können sie es noch. Und dieser Trailer, den sie da gezeigt haben, der wurde kontrovers aufgenommen, um ja, das mal zu sagen.
Auch bei uns intern. Also
definitiv.
Ich weiß, wir sprechen, wie gesagt, noch mal im Detail darüber, weil es wird noch mehr Infos geben, so viel kann ich sagen. Und ich weiß, dass der Kollege Demi, der eigentlich kein großer Dragon Age-Fan ist, zumindest nicht der allergrößte, ich will ihm jetzt keine Worte in den Mund legen, aber er wird sich noch verteidigen können. Ich sage mal, begeistert war. Und ich dachte mir so, oh Gott, das ist doch nicht mein Dragon Age. Mhm. Also, huh.
Da muss man aber, ich finde, das ist mal ganz interessant, weil ich mich selbst nicht mehr so in Erinnerung hatte. Und es zeigt wieder, ich finde, der Peter hat heute einen sehr schönen Artikel dazu bei GameStar.de, Schleichwerbung hier, eingebaut, nämlich, dass er hofft, dass dieser Trailer einfach von den falschen Leuten gemacht wurde, beziehungsweise diese Idee. denn dieser Trailer, der drückt so die falschen Knöpfe. Aber so, ach, welchen Quatsch können wir jetzt noch einbauen? So. Und eigentlich mit schönen Mitteln, ja, also das Spiel sieht ja gut aus, aber so wie es geschnitten wurde, macht es einem relativ leicht, es zum Beispiel bunter zu finden, als es wahrscheinlich ist in der Realität. Dann nutzen sie den fantastischen Übersong Heroes von David Bowie und dass er ein Classic Rock Song ist und zerschneiden den so zusammen mit so Namen Frontcards auf die Figuren,
ja, Ocean's 11.
Dass du halt denkst, ist das jetzt ein Hero-Shooter?
Ja.
So, und was das beim Spiel, wo ja, ne, man immer weiß, dass es einen zentralen Avatar gibt, den man dann auch selbst spielt. Und also das Messaging komplett merkwürdig bei diesem Spiel. Aber, und das ist gar kein so kleines Aber, das ist durchaus Dragon Age-Tradition. Zum allerersten Dragon Age, den habe ich heute mir noch mal angeschaut. Gab's einen Sex and Violence Trailer.
Ja, das stimmt.
Dass nur ein ganz schneller Schnitt aus dazu Marilyn Manson Musik, würdest du vielleicht heute auch nicht mehr machen, und aus wirklich komplett absurd aneinander geschnittenen Quatsch war.
Ja.
Schon deutlich düsterer und grittier, als es jetzt war, was ja auch jetzt sich viele drüber beschwert haben. Aber diese quatschigen Dragon Age Trailer, auch beim zweiten Teil, die hatten sie schon immer drauf.
Das stimmt.
Das ist sein Punkt. Ich denke trotzdem, wie gesagt, wir werden da noch mal tiefer einsteigen, weil ich jetzt auch es im Moment nur auf einer oberflächlichen Trailer-Ebene bisher gesehen habe. Das heißt, wir werden noch mal einen ganz, ganz eingehenden Talk darüber machen. Aber im Moment denke ich mir so, sie werden bestimmt erreichen, Leute damit zu gewinnen, weil es prinzipiell nicht nach einem schlechten Spiel aussieht. Aber es sieht halt nicht nach einem Dragon Age aus. Und das ist, was auch gerade im Chat gefragt wurde, leider überhaupt nicht, was wir uns vorgestellt haben, als wir neulich spekuliert haben, wie Dragon Age 4 wird auf der Cactus.
Ah, ein bisschen.
Ach, du hast dir das so, oh Gott, okay.
Ich hatte es mir ähnlich vor. Also natürlich nicht so albern geschnitten oder mit so gezwungenem Humor, dass Leute auch schon im Chat jetzt sagen, war das irgendwie von den Marvel-Leuten gemacht, ja. Aber also ein bisschen, ich habe den Trailer gesehen und habe danach gesagt, ich finde es ja jetzt gar nicht mal blöd, aber es hat halt nicht den Vibe, den ein Dragon Age haben sollte, ne? So düster, hoffnungslos, verzweifelt und sowas. Und wie Heiko richtig sagt, das Spiel könnte ihn aber haben. Und dieser Trailer und die Reaktion darauf im Internet haben ja dann sogar einen Verzweiflungsmove bei BioWare ausgelöst und sie haben 24 Sekunden Gameplay, auf Twitter veröffentlicht aus Dragon Age The Veilguard, was auch ein nicht zungenbrecherischer Titel ist, definitiv, um ein bisschen mehr zu zeigen, wie das Spiel eigentlich an sich ausschaut.
Also ich denke, die Diskussion, ich muss es vorsichtig sein, was ich sage, weil wir wissen ja schon mehr. Ich sag mal so, die Diskussion wird noch mal an Fahrt gewinnen in beide Richtungen. Also es wird, ich glaube schon, dass es ein Titel sein wird, der polarisieren wird. Auf der anderen Seite kann man jetzt von Dragon Age ja auch nicht zwingend behaupten, dass es eine in sich sehr kohärente Serie ist, ne? Also, und das ist ein bisschen der Punkt. Die Leute sagen, wir wollen eigentlich nur Dragon Age Origins Remastered. Aber schon der Bruch zwischen Dragon Age Origins und Dragon Age 2 war sehr groß. Und ja. Boy, der zwischen Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition war ja dann noch mal krasser.
Ja.
Also, insofern ist BioWare fast schon ein sehr traditionelles Studio. Sie machen einfach mit jedem Dragon Age was komplett anderes.
Ja. Das ist genau der Punkt. Und auch darüber haben wir ja auf der Cactus quasi gesprochen, dass wir gesagt haben, man sagt immer, das sieht doch nicht mehr aus wie Dragon Age oder ich wünsche mir das so wie Dragon Age. Und man meint damit Origins. Was viele, viele Jahre zurückliegt und schon lange nicht mehr so ist. Das ist wirklich verrückt. Aber ja, bevor wir in das Spiel, können wir ja, wie gesagt, heute noch nicht einsteigen tiefer. Aber nur mal für euch zusammenfassend unter dem Gesichtspunkt, ist das jetzt eine clevere Strategie, zu sagen, wir machen doch noch mal was ganz, ganz anderes vom ganzen Gefühl her, um vielleicht noch andere Leute abzuholen, aber auch auf die Gefahr hin, dass Origins
muss ich ja überlegen, was ich antworte, ohne ein Embargo zu brechen.
Naja, ich kann ja sagen, also ich meine, was wir auch schon besprochen hatten, waren ja auch diese Gerüchte von hinter den Kulissen. Es war ja ursprünglich mal wieder als anderes Spiel geplant gewesen. Und das ist ja eines der Probleme des BioWare der letzten Jahre, ist einfach irgendwie dieses komische Hin und Her. Hey, der Plan ist erstmal ein anderer und dann kommt irgendwie doch wieder was nochmal anderes dabei raus, was vielleicht gar nicht schlecht ist, aber auch irgendwie nicht ganz das. Und am Ende, wenn ich es dann spielen werde, um vielleicht den Deckel zuzumachen, hätte ich einfach trotzdem gerne das Gefühl, dass es wieder ein richtig gutes Rollenspiel ist, mit tollen Entscheidungen, mit coolen Charakteren, mit interessanten Geschichten, die ich morgens gerne den Leuten an der Kaffeemaschine erzähle und halt nicht einfach nur noch ein Spiel mit Sachen.
Dann lehne ich mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ich glaube schon, dass es ein gutes Spiel wird. Ich glaube auch, dass es ein gutes Rollenspiel wird. Ich glaube, es ist auch ein bisschen too big to fail tatsächlich. Auch mit der Entwicklungszeit und der Man-Woman-Power, die dahinter steckt. Ob es ein Spiel wird, das jetzt Fans von Dragon Age Origins zu 100% zufriedenstellt, wage ich zu bezweifeln, aber das wird auch mit Sicherheit nicht mehr der Auftrag sein von EA an BioWare.
Ja.
Und das darf man halt nicht vergessen, das muss ein großer Mainstream-Erfolg mit Millionen von Verkäufen werden.
Ja.
Und das wäre mit einem, so traurig muss man sein, und was heißt traurig, ehrlich muss man sein, das wäre mit einem Dragon Age Origins, so wie es auf dem PC seinerzeit erschienen ist, man vergisst da, man hüllt gern den Mantel des Schweigens über die Konsolenversion übrigens von Dragon Age Origins. Ja, aber mit so einem Spiel wäre das heutzutage nicht mehr möglich.
Ja. Ich schweige da übrigens nie drüber, über die schreckliche Konsolenversion. Also da könnt ihr mich nicht zum Schweigen bringen. Ich rege mich immer noch darüber auf, dass der GamePro-Kollege Dennis Michel nur mal den Anfang der Konsolenversion gespielt hat und dann gesagt hat, gefällt mir nicht so und es nie wieder angefasst hat. Und ich sage mir, ja, natürlich gefällt dir das nicht, es war die Konsolenversion. Aber jetzt beruhigen wir uns wieder.
Ich würde gerne noch die Parallele ziehen zu Metal Gear.
Bitte.
Weil ich es ja gerade gesagt habe, ne? Das ist ja ein Metal Gear Remake, das erste richtige Metal Gear. Ich meine, wir vergessen mal alles, was irgendwie Koop und sonst was war. Nach Hideo Kojimas Abgang. Und hey, immerhin, sie machen kein neues Metal Gear. Sie trauen sich nicht an einen neuen Teil, sondern sie machen einen Reboot, für den ja sogar die alte Sprachausgabe wiederverwertet wird. Also keine neuen Sprachaufnahmen, sondern die alten Sprecher, die alten Dialoge, möglichst nah am Original, aber halt cool neu in, also 3D, was ja damals schon erwischt, was ich meine, in schicker Unreal Engine 5 Grafik war es, glaube ich, sogar. Egal, auf jeden Fall in modern. Und warum nicht?
Ne?
Also das ist halt eine Art, wie Konami Metal Gear weiter bewahren kann, ohne sich in die Nesseln zu setzen mit einem neuen Teil, den man halt klar anmerken würde, dass Kojima ihn nicht mehr macht. Nicht, dass ich der allergrößte Kojima-Fan wäre. Finde das schon immer leicht merkwürdig auch, die Spiele, die er macht. Aber er ist nun mal derjenige, der diese Serie erschaffen hat.
Ich finde die ja immer so ein bisschen befremdlich.
Ja. Es ist ja.
Vielleicht noch ein Aspekt, weil ich es gerade noch im Chat gesehen habe, damit ich nicht falsch verstanden werde, weil hier gerade Baldur's Gate 3 wieder als Gegenthese genannt wurde. Ja, natürlich hat Larian mit Baldur's Gate 3 nachgewiesen, dass es eben möglich ist, eine alte Marke zu revitalisieren und das auch durchaus oldschool-mäßig zu revitalisieren. Aber ein Baldur's Gate 3 hätte bei EA nicht eine Stufe eines Stagegate-Prozesses überstanden. Nicht eine. Das wäre sofort abgesägt worden. Na klar kann man jetzt das Publishing-Modell oder halt auch den Mainstream-Anspruch von einem Electronic Arts kritisieren. Es ist aber die Realität. Und ich erinnere mich immer noch an die, deswegen sage ich, lasst uns mal den Gameplay-Reveal abwarten, wie viele Baldur's Gate-Fans sich seinerzeit aufgeregt haben, als es eben hieß, Larian macht nur Rundenkämpfe und keine pausierbaren Echtzeitkämpfe. Mhm. Also das war ja damals auch eine Diskussion. Und Baldur's Gate 3 ist ein Gegenentwurf. Und ich glaube, wir würden uns alle wünschen, wenn es mehr dieser Positivbeispiele eben gäbe. Aber gerade die jüngste Vergangenheit hat mehr oder weniger gezeigt, dass es halt leider wirklich die absoluten Ausnahmen von der Regel sind.
Ja.
Mhm. Und um auch das nochmal zu sagen, mit den Verkaufszahlen eines Baldur's Gate 3 wäre EA für Dragon Age nicht zufrieden.
Das werden wir mal hinterher dann auf den Prüfstand stellen, wenn Andrew Wilson, der Geschäftsführer von EA, vor den Investoren steht und sagen muss, ob es ein Erfolg war oder nicht.
Ja,
bin sehr gespannt.
Da hast du doch gerade schon wieder eine Headline rausgehört. Also das war doch mal ein Zitat, das hat doch mal geknallt
von Heiko. Definitiv.
Eine Sache, die ich aus strategischer Sicht auch noch extrem interessant finde und euch unbedingt fragen wollte, weil ich kann gar nicht einschätzen, ob ihr da der gleichen Meinung seid, Starfield. Wir haben tatsächlich noch mal was von Starfield gehört. Ich weiß, dass du, Heiko, du schreibst ja jedes Jahr immer gegen Ende des Jahres deine Chefredakteursprognosen, wo es darum geht, was du glaubst, wie es im kommenden Jahr in der Spielewelt weitergeht. Und du hast eine Prognose aufgestellt, die da lautete, Starfield wird ein Comeback feiern.
Ja, ich sage nur so, ich liebe es, wenn ich recht habe. Nein, es war tatsächlich gestern die meistgelesene News auf GameStar.de. War nicht ein Dragon Age, war nicht hier ist der Trailer von Diablo, war hier ist das neue kostenlose Update Shadow Drop zu Starfield, die machen da jetzt was.
Ja.
Es war die meistgelesene News zum gesamten Showcase von Microsoft. Und das ist jetzt aber tatsächlich auch keine Raketenwissenschaft, das zu prognostizieren, weil auch da wieder, denn Starfield darf nicht scheitern für Bethesda. Es ist darauf ausgelegt, Bethesda ist ein Studio, das darauf angewiesen ist, zumindest Bethesda Game Studios, dass sie ein Spiel machen, dass sich das 10 Jahre lang durchverkauft und sie das idealerweise in 5, 6 unterschiedlichen Versionen wieder rausballern können und so lange unterstützen können. Sie sind sie sind darauf verdammt und dazu verdammt, dass Starfield erfolgreich wird. Und die werden das so lange pflegen, bis es finanziell funktioniert. Das ist ein anderer Schnack als jetzt ein Redfall. Das geht nicht anders. Die müssen da dranbleiben und die werden da dranbleiben.
Ja, also definitiv. Ja, ich hätte noch erwartet, dass Todd Howard irgendwie bei diesem Showcase vor die Kamera tritt und sagt, okay, wir haben es nicht ganz hinbekommen. Das mit den zufällig befüllten Planeten ist vielleicht nicht die allerbeste Idee gewesen. Aber hey, ihr habt meine Lederjacke und mein Wort, dass alles besser wird. Und hey, ich meine, DLCs, wie jetzt Shattered Space, was sie gezeigt haben, ne, keine Ahnung dann, ob es was wird, aber es sieht zumindest interessant aus. Und DLCs sind eigentlich immer die Geschichten, bei denen Bethesda viel mehr glänzt, ja, als bei ihren Hauptspielen. Jetzt hätte man sagen können, okay, das hätten sie jetzt bei Starfield beim Hauptspiel schon machen können, weil sie den Director von Far Harbor, vom Fallout 4 DLC, eigentlich dort zum Story Director gemacht haben. Also, aber nichtsdestotrotz, es sah interessant aus. Und das mit dem Update, was quasi zum Showcase direkt erscheint, mit nicht nur irgendwie neuen Kopfgeldmissionen und
Creation-Kit ist draußen,
sondern genau eben und Community-Content. Also das, was früher mal Mods waren, die Älteren erinnern sich, wird jetzt zur Verfügung gestellt, auch für die Konsolen halt zum Download, dass die Leute halt ein bisschen mehr Stuff haben, den sie runterladen können. Und clever, also clever gemacht. Gutes Timing, hätte man ja nicht so timen müssen, haben sie aber halt in dem Fall gut gemacht. Reicht es, um Starfield, ich will ja nicht sagen zu retten, es hatte ja auch seine guten Seiten, aber reicht es, um Starfield die Langlebigkeit eines Skyrim zu geben? I don't know.
Das weiß ich im Übrigen auch nicht. Und ich, um auch da nicht falsch verstanden zu werden, ich glaube nicht zwingend daran, dass Starfield jetzt noch mal ein Rollenspiel wird, von dem alle sagen, hey, das ist jetzt eins der besten Rollenspiele ever oder das ist besser als Skyrim. Oder das glaube ich nicht mehr, dass das passiert. Ich glaube aber, und das hat Bethesda in der Vergangenheit, zumindest bei diesen Titeln, nachgewiesen, dass sie gut darin sind, Spiele am Leben zu halten und auch eine Community im Spiel zu halten, indem sie dann raus extrahieren, was der Community an diesem Spiel gefällt und sich darauf zu fokussieren. Fallout 76 ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Ja, ja, aber Fallout 76 ist halt auch ein gutes Beispiel dafür, wie sie es am Anfang immer nicht verstehen.
Ja.
Weil sie dann sagen, wie, was, ihr wolltet gar kein Fallout ohne NPCs und Geschichten? Ach so, das wussten wir nicht.
Huch.
Ach so,
genau.
Ja, nee.
Dann machen wir das jetzt.
Ja, genau, ja. Ihr hättet halt nur alle anderen Fallouts.
Aber das haben wir doch bei Starfield ganz genauso. Ach, ihr habt keine Lust, stundenlang über leere Flächen zu rennen und ihr hättet lieber Fahrzeuge. Okay, dann machen wir halt Fahrzeuge. Also es ist ja letzten Endes exakt das Gleiche.
Ja, bei ESO ja auch so dann, ne? Und dann, oh Moment, dann bauen wir das Spiel halt komplett um, ne? Ja. Und machen das irgendwie überall erlebbar von Anfang an und sowas, ja?
Aber was tatsächlich bei Fallout 76 ja super spannend ist, normalerweise haben solche Spiele, gerade die im Servicebereich unterwegs sind und am Anfang irgendwie nicht die Erwartung erfüllen, haben so selten noch mal wirklich eine zweite Chance, also richtig wahrgenommen zu werden. Zum Beispiel No Man's Sky, da habe ich ja auch gerade im Release-Zeitraum von Starfield, habe ich ja super viel auch noch mal über No Man's Sky mit Leuten geredet. Und No Man's Sky ist, Gerüchten zufolge, ich könnte es nicht bestätigen, heutzutage sehr, sehr gut und hat viele, viele Versprechen nochmal eingelöst. Und bestimmt hat es seine Fanbase und hat irgendwo Erfolg, aber es hatte nie die Chance, nochmal wirklich neu anzufangen.
Ja.
Fallout 76 hat diese Chance bekommen kürzlich aufgrund der Serie und hat jetzt mehr Spielerinnen und Spieler als jemals zuvor. Und das ist eine einmalige Chance. Und jetzt ist halt die Frage, wie macht Starfield das gegebenenfalls?
Starfield-Serie.
Starfield, oh Gott, oh Gott.
Noch lacht hier.
Ich hätte auch eine Idee dafür, aber das wäre ein Spoiler, wie die funktionieren würde. Ne, das sage ich jetzt nicht.
Okay.
Was ich sagen kann, ist, ich würde gern Fallout 76 auch wieder spielen, tatsächlich, weil es wurde ja auch jetzt wieder ein neues Update dafür angekündigt mit einem neuen Gebiet. Aber mein Charakter ist futsch, weil ich damals vergessen habe ihn vom Bethesda-Launcher zu migrieren auf Steam.
Jetzt da fängt er noch von vorne an.
Nein, kurz. Das Spiel nicht nochmal. Ich habe, nee, aber aller Liebe, nee. Nee. Geht nicht.
Ich weiß, dass ihr beide noch zwei Highlights hattet, die auf persönlicher Ebene, Gott, du bist schon ganz aufgeregt.
Ja, weil es mit Fallout zu tun hat, das passt so gut, das ist ein guter Übergang.
Ja, guck, das wusste ich doch. Fallout, bitteschön.
Ja.
Hier, Stichwort Fallout, Micha.
Es ist nicht Fallout, aber es ist Atomfall. Es hört zumindest so auf. Das neue Spiel von Rebellion, das in so einem postapokalyptischen Großbritannien spielt und auch verwoben ist mit so britischer Sci-Fi, ein bisschen wie Doctor Who, weil man auch so eine Telefonzelle sieht, die natürlich jetzt nicht die TARDIS ist, aber die erinnert halt an Doctor Who, plus halt Roboter, die da jetzt unterwegs sind und dieses zerstörte, durch eine nukleare Katastrophe zerstörte Großbritannien irgendwie da bevölkern, wo dann auch komische Clans unterwegs sind oder komische Stämme und Banditen und solche Sachen. Also, und das mit Open World, mit Survival, mit hoffentlich coolen Geschichten. Ja, will ich haben. Also es ist im Prinzip ein britisches Fallout. Wie Fallout London, nur halt nicht Fallout, sondern ein eigenes Spiel von Rebellion.
Ich finde tatsächlich interessant, dass du dieses Spiel genannt hast und es Stalker 2 vorgezogen hast.
Naja, was Neuankündigungen angeht.
Ah.
Was Neuankündigungen. Ich liebe natürlich Stalker. Dann lass mir ein paar Sätze zu Stalker sagen, wenn wir jetzt an dem Punkt sind, bevor du zu deinem persönlichen Highlight kommst. Ich fand den Trailer zu Stalker, den wir gestern gesehen haben, jetzt nicht überragend neu oder toll. Auch wenn sie halt versuchen, da ein bisschen mehr zu zeigen, ja, du wirst deine eigenen Wege gehen können. Entscheidungen spielen eine große Rolle in Stalker. Was halt wirklich spannend wird, ist, der Release ist jetzt noch mal eingeloggt für den 5. September. Und die große Frage wird einfach sein, werden sie ihre Versprechungen einlösen können?
Werden wir bald erfahren, denn Dimi darf es auch spielen in L.A. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf seinen Eindruck.
Ich würde es, also, aber er wird ja nicht 40 Stunden am Stück spielen können. Das wäre natürlich toll, wenn es ginge. Aber eine Demo, ich meine, wir haben letztes Jahr die Gamescom-Demo gehabt, die ja leider in einem technisch fürchterlichen Zustand war. Aber eine Demo wird nicht einfangen können, was ein Stalker eigentlich bieten muss. Nämlich dieses Gefühl, in diese Zone entlassen zu werden und dort tun zu können, was du möchtest, dich verbünden zu können, mit wem du möchtest, bekämpfen zu können, wen du möchtest. Dort sollen ja auch noch andere Stalker und andere NPCs unterwegs sein, die die Geschicke dieser Welt beeinflussen, wenn du nicht mal in der Nähe bist. Also ein bisschen diese Weltsimulation, die sie damals schon fürs erste Stalker umsetzen wollten, aber nicht konnten. Keine Ahnung, ob das jetzt noch so ist oder ob sie das hinkriegen jetzt im neuen Teil. Aber das wird wirklich spannend, einfach zu sehen, wie das diesen Mikrokosmos dann halt am Ende simuliert. Weil atmosphärisch sieht es halt jetzt schon aus. Also das ist halt wieder dieses typisch Stalker-Zone-Euro-Jank-mäßige, dieser Look. Ach, ja. Mag das einfach.
Stichwort Fallout. Heiko, dein Highlight.
Jetzt bin ich überlegt, da schaffe ich keinen Übergang. Nein, tatsächlich, mein Highlight war ein Spiel, von dem ich nichts wusste und was mich komplett überrascht hat. Nämlich, jetzt muss ich schon wieder nachschauen, wie man es ausspricht, Claire Obscure. Expedition 33. Mhm. Und ich habe den Trailer gesehen und war schockverliebt erstmal in den Artstyle. Mhm. Also dieses französische, gleichzeitig so ein bisschen leicht steampunkige, viktorianische, sah technisch sensationell aus. Und dann wird das Ganze so in Form eines japanischen Rollenspiels präsentiert. Ich stehe auf diese sehr schnellen Rundenkämpfe aus japanischen Rollenspielen. Aber egal, ob es jetzt ein Persona ist, zum Beispiel, oder halt auch ein Octopath Traveler oder so. Diese kurzen Taktikkämpfe, wo man wirklich in jedem Zug spannende Entscheidungen zu treffen hat. Und es kommt von einem französischen Team. Ist ihr Debütprojekt. Das ist im Grunde genommen eine Ausgründung, oder es sind da ganz viele ehemalige Ubisoft-Leute. Mhm. Und wo ich dann so sage, hey, das hat so ein bisschen, guck mal, wie kreativ die sein können, wenn sie mal gelassen werden. Ich war sofort so ein bisschen, ne, Child of Light, falls sich jemand von euch noch dran erinnert. So. Mhm. Dann hat es tatsächlich von Epic den großen Preis gewonnen, auch für, ne, was kann man mit der Unreal Engine anstellen. Und wie gesagt, das ist mal ein Spiel gewesen, was mich von seiner Optik mit diesem verzerrten Paris, mit dem komplett verbogenen Eiffelturm, mich einfach komplett reingezogen hat in seine Atmosphäre und sieht dann eben auch vom Spielerischen her so aus, als könnte es genau mein Ding sein.
Ja, da soll mal noch einer sagen, die Europäer könnten keine guten Spiele entwickeln. Wir haben Atomfall, Großbritannien, wir haben das hier, Frankreich, wir haben Stalker, Osteuropa. Na also, geht doch.
So. Wer hat das gesagt? Ich fahre persönlich vorbei.
Phil Spencer.
Also wirklich, ich krempel mir hier jetzt. Eine Sache können wir noch sagen, bevor unser Talk schon rum ist, nämlich eine Sache, auf die ich sehr, sehr lange gewartet habe und die ewig jetzt in der Luft lag, ist natürlich Fable, dass wir mehr von Fable sehen. Mhm. Wie war da euer Eindruck?
Schwer zu sagen.
Ja, ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, ich mag diese Märchensatire so ein bisschen oder Märchenpersiflage, die es halt sein soll. Aber ich würde halt gern mal irgendwas Zusammenhängendes sehen von Fable tatsächlich.
Aber technisch definitiv absolut beeindruckend. Mal schauen, was es spielerisch kann. Aber was vielleicht auch noch ein heimliches Highlight war und tatsächlich sogar von unserer Community, weil auf Platz 3 der meistdiskutierten Spiele bei uns auf Social Media war nach Call of Duty. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Platz 2 war. Doom war Life is Strange. Die Rückkehr auch der Hauptprotagonistin, spannender Mordfall mit einem Mord untersuchen, sehr, sehr interessant.
Ja, ein klassischer Kriminalfall. Das war, ja, ich habe mich noch gewundert, warum überhaupt jemand über dieses Spiel spricht, weil Life is Strange doch auch sehr gelitten hat jetzt durch die letzten Teile, meiner Meinung nach, also was irgendwie Aufmerksamkeit angeht und Qualität und so. Aber hey, mal wieder einen klassischen Mordfall lösen, noch mit diesem Parallelwelt-Setting und so. Jetzt verstehe ich's.
Und richtiger Einsatz von Musik in einem Trailer, so wichtig.
Das könnte.
Ja. Gott, ich bin es gar nicht gewohnt, dass ich über Life is Strange reden darf. Normalerweise ist das sowas, wo alle direkt abschalten und sagen, lass uns wieder über Doom reden. Und jetzt sprecht ihr Life is Strange an. Ich habe mich hier schon zurückgehalten, es nicht anzusprechen. Aber mein Gott, vielleicht finden wir dafür die Tage auch einfach noch mal ein bisschen Platz, weil es tatsächlich sehr, sehr spannend aussieht.
Ja.
Ich würde sagen, bitte?
Ich hätte gesagt, wir müssen noch zwei Spiele abhaken, die wir auf der, so, ja, mir klar, auf der Seele brennen. Das eine ist Indiana Jones und der große Kreis. Nach wie vor ein toller Titel, einfach irgendwie Titel. Grundschulmathe einfach.
Ja, ja.
Das sehr aussah wie ein Uncharted in Ego-Perspektive, was fantastisch
bin ich
ist.
Voll dabei.
Auch mit diesem Kriegsschiff da auf der Bergspitze, totale Uncharted-Szene. Mir war nur diese Zwischensequenz dann zu lang mit dieser Schlägerei und so. Dachte ich, wann wird denn das mal wieder interaktiv? Wann wird das mal wieder ein Spiel? Ich meine, super den Indie-Humor eingefangen, wie sich er und sein Gegenspieler da gegenseitig zunicken und lächeln, als sie irgendwas geschafft haben und er ihm dann ein paar aufs Maul gibt. Toll. Super eingefangen, diese Indie-Stimmung. Aber wie lang kann eine Zwischensequenz sein? Indiana Jones und der große Kreis sagt ja.
Ja, das stimmt.
Ui, also ich kenne aus Death Stranding, bin ich so einiges gewohnt, muss ich sagen.
Ich meine, es war kein Quicktime-Event. Das können wir sagen. Ja. Ich hab noch befürchtet, irgendwie Quicktime-Buttons da aufploppen zu sehen. Das haben sie nicht gemacht, das finde ich gut.
Also solange sich mein Controller noch nicht disconnected, weil die Cutscene zu lang ist, wahre Geschichte, ist die Cutscene nicht zu lang.
Ja, ist wie ein Quantic Dream-Spiel. Das ist ja quasi nur eine Cutscene und zwischendurch musst du mal auf Weiter klicken. So ungefähr. Nein,
gemein. Das stimmt aber nicht. Das tatsächlich,
das war fies.
Also, naja.
Nein.
Naja, jetzt unabhängig von der Qualität, aber da drückst du schon oft. Der Controller disconnectet sich nicht.
Das stimmt. Das zweite Spiel, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, bevor mir die Zeit davon läuft oder weggenommen wird hier von der Moderation.
Oder wir werden hier einfach vom Sofa gegrillt.
Ich gehe hier erst, wenn ich meine Liste durchgemacht habe. Ist mir egal, ob ihr weiter streamt oder nicht.
Ich bin nur der verlängerte Arm der Regie. Ich mache Schluss, wenn die Regie sagt, jetzt ist Schluss.
So, das zweite Spiel ist Avowed. Das neue Spiel von Obsidian, was schon wieder eine dumme Präsentation bekommen hat. Ich verstehe es nicht. Das ist ein Musterbeispiel dafür, was dieses Showcase eigentlich sein könnte, wenn sie es nicht, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen nicht sich trauen würden, weil es wieder eine Präsentation ist. Ich meine, ich finde den Trailer an sich jetzt schon interessanter, weil er nicht mehr so knallbunt aussah wie der letzte. Und immerhin erklärt er mal das Setting mit drei Worten. Aber das, was Obsidian eigentlich kann, nämlich Dialoge, Entscheidungen, Choice and Consequence und Story, ne, also alles,
Humor,
was mit Begleitern, Charakteren, Humor und sonstigem Geschichten erzählen zu tun hat, ist wieder nicht da. Ja. Und wo machen sie das? Im Xbox-Podcast. Wer hört denn heutzutage noch Podcasts? Außer alle Leute, die uns jetzt vielleicht irgendwie sehen oder hören. Aber da führen sie tolle Gespräche mit Obsidian über die Ideen für dieses Spiel, nennen Beispiele für Entscheidungen, die da drin stecken, große und kleine, für Dinge, die dich halt ins Nachdenken bringen sollen, Verschwörungen, Hintergründe, dass nicht alles so ist, wie es scheint mit dieser Welt, die irgendwie von so einer Pest oder von so einer Krankheit heimgesucht wird, von einer geistigen irgendwie Umnachtung, die da die Leute zu befallen scheint. Ne? Also das ist alles irgendwie wie ein Pillars of Eternity, in dessen Welt es ja spielt, noch viel mehr und andere Hintergründe hat, als man eigentlich zunächst denkt. Toll, toll, toll. Und noch Begleiter, die irgendwie ihre Persönlichkeiten da ausspielen und auch noch mehr Hintergrund in die Welt reinbringen sollen. Also das gibt's ja alles.
Aber in einer Disziplin war es am besten. Das war das beste Key Art.
Das kenne ich nicht.
Ja, dann schaust dir nachher nochmal an.
Mal es uns mit Worten.
Das ist schön.
Ui, als hätte ich selbst gesehen.
Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Wirklich.
Oh, ich mache die Augen zu und da ist es.
Denk an was Schönes und dann ist es.
Oh,
dann
Wahnsinn.
Da, guck.
Es ist
für alle, die es gerade nicht sehen können, es ist schön.
Ja, so. Es ist ein Skelett mit so einem zerfetzten Mantel. Ist eigentlich ja. St. Martin.
Und dann macht das Skelett. Die Blätter drumherum. Und ach, ich fand das total faszinierend.
So Wurzeln, also Äste aus dem Kopf und fliegen Blätter weg. Ja, aber das ist aber geil, weil das ist halt dieser Pillars of Eternity-Style, dieses Vergehen, dieses eine Welt, die halt auseinanderfällt, die verwest so ungefähr. Das ist ja auch wie ein Pillars of Eternity. Es war ja so ein melancholisches Spiel eigentlich. Und deswegen hat das ja nie zusammengepasst, wenn sie dann diese knallbunten Wow-Trailer da zeigen und sagen, ja, jetzt kannst du mit beiden Händen kämpfen. Ich liebe das ja eigentlich aus der Ego-Perspektive, mit dem Schwert drauf, Zauber, bum, bum, bum. Aber es ist
vor allem nicht so schnell und hektisch zusammengeschnitten. Das würdest du bei einem Rollenspiel eigentlich nicht sehen.
Ne? Nee, ja. Genau. Es ist ja ein Rollenspiel und Rollenspiel soll halt glänzen durch seine Geschichten und seine Charaktere und seine Entscheidungen. Und das, ich gehe davon aus, weil es Obsidian ist, dass es das wird. Aber Microsoft zeigt es doch mal in einem Showcase. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Das Release-Datum ist ja geleakt. Es wäre der 12.11. dieses Jahr, 12. November. Also bis dahin ist noch mal Zeit, das Ding vielleicht auch außerhalb eines Xbox-Podcasts im Detail, oder nicht im Detail, zeigt halt mal eine Questlinie.
Hands-on auf der Gamescom, fertig.
Ja, oder so. Ja, wenn so gut, ja, da können wir uns drauf einigen. Da bin ich happy mit.
Ich habe auch gerade irgendwas von der Regie aufs Ohr bekommen, was ich ungefähr so anhörte wie ich spreche zum Glück Regie und würde behaupten, das bedeutet, wir müssen langsam zum Ende kommen. Deswegen mir wurde bestätigt, dass das korrekt ist. möchte an dieser Stelle also von euch einen Satz, da bin ich ganz streng, ein Satzfazit zu dem Microsoft Showcase.
Age of Mythology Retold war auch da. um mal kein neues Spiel mehr anzuschneiden. Nee, ich finde, es war ein schönes Showcase. Es ist war eine gute Mischung. Es war egal. Sie machen selbst Spiele wie Age of Mythology, haben noch einen Platz bei Microsoft, was schön zu sehen ist. Hätte mir mehr Gameplay gewünscht, aber gutes Showcase, mehr auf der Gamescom, danke.
Dankeschön. Heiko sei ein gutes Vorbild für mich, ja.
Mir hat tatsächlich der Xbox Showcase wieder Lust auf solche Showcases gemacht und so ein bisschen Wehmut geweckt, was die alte E3 angeht.
Oh. Das ist doch mal ein wunderschönes Fazit. Und damit sage ich schon mal Dankeschön euch beiden für die spannenden Einblicke.
Schön war's.